immer wieder von Wort Gottes her vertiefen, auch in wichtige Themen uns damit beschäftigen, was die Bibel darüber zu sagen hat. Ich möchte es auch gleich warnend ankündigen, dass ich also recht viele Bibelstellen anführen werde. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, könnt sie nachschlagen. Und es sind auch gute, wortgetreue Übersetzungen, wo wir das auch rausfinden, was die Schrift zu sagen hat. Lehre hat immer wieder etwas damit zu tun, Schrift mit Schrift zu vergleichen, weil die verschiedenen Aussagen der Bibel ergänzen sich und geben dann ein gesamtes Bild. Also deshalb werde ich relativ viel Bibelstellen heute Nachmittag anführen und hoffe, dass der Herr durch sein Wort uns Licht gibt, dass wir ihn besser erkennen können. Ja, wer noch möchte, kann gern. Ja. Schön, ich möchte am Anfang noch, dass wir miteinander stille werden und möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Herr und Erretter bist, den wir persönlich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du auch unser Meister bist, unser Lehrer, der uns unterweisen will durch deinen Heiligen Geist und durch dein gutes Wort, das du gegeben hast. Hab Dank, dass wir die Bibel haben dürfen als eine Offenbarung von dir, eine Offenbarung der Wahrheit, und dass wir dieses Wort auch miteinander erforschen dürfen. Herr, und wir sind ganz abhängig von dir. Wir sind abhängig davon, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt, dass du uns lehrst, dass du uns in deine Wahrheit hineinführst, dass du uns auch begegnest durch dein Wort. Und das möchten wir auch für heute Nachmittag erbitten. Schenke uns die rechte Sammlung und Offenheit für dein Wort. Gib mir Gnade und Weisheit und Kraft durch deinen Heiligen Geist, dein Wort zu verkündigen. Schenke du Segen für jeden Einzelnen, der es hören darf. Und wir preisen dich und wollen dir alle Ehre geben. Wollen dir diesen ganzen Nachmittag übergeben, dass du ihn doch gestaltest und segnest. Amen. Ja, wir haben also als erstes Thema die Heiligkeit Gottes. Ein Thema, ich fürchte, von dem man in der heutigen Zeit nicht so arg oft etwas hört. Ein Thema, das in manchen Kreisen sogar eher gemieden wird. Da redet man lieber von der Güte Gottes und davon, dass Gott unsere Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Das sind Dinge, die zum Teil ganz wahr sind, aber wirklich biblische Lehre und auch biblischer Glaube besteht darin, dass wir in einem ausgewogenen Verhältnis die verschiedenen Seiten, die uns Gottes Wort von Gott und seinem Evangelium zeigt, auch wirklich berücksichtigen. Und die Heiligkeit Gottes ist eigentlich ein zentrales Thema der Bibel und eine fundamentale Wahrheit, die uns auch alleine helfen kann. Das ganze Evangelium, die ganze Botschaft von der Rettung, von dem Heil zu verstehen. Wenn wir von der Heiligkeit Gottes nicht eine klare Vorstellung haben durch das Wort Gottes, dann verstehen wir auch nicht, warum der Sohn Gottes für uns am Kreuz sterben muss. Wir verstehen das ganze Evangelium nicht, wenn wir nicht verstehen, dass der Gott, der uns geschaffen hat, der Gott, der uns errettet hat, dass er ein durch und durch heiliger Gott ist. Und deshalb wollen wir einfach von der Schrift her heute Nachmittag erforschen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff Heiligkeit und in welchem Sinn können wir das verstehen, dass Gott heilig ist. Ja, dieser Begriff selber ist etwas, was eigentlich immer zu tun hat mit den Wesenseigenschaften Gottes. Also zuerst einmal ist Gott heilig. Und erst abgeleitet davon sind Dinge, die mit Gott in Berührung kommen, heilig. Ich lese vielleicht einmal in Jesaja 6, Vers 3 diese recht bekannten Verse, wo wir einen Blick in den Himmel tun dürfen durch den Propheten Jesaja, ab Vers 1 vielleicht schon: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, Ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Das ist also so eine dieser eindrücklichen Offenbarungen von Gott. Und da verstehen wir etwas vielleicht auch von dem, was heilig bedeutet. Ja, Heiligkeit ist eine Wesenseigenschaft Gottes. Und diese Wesenseigenschaft Gottes können wir eigentlich nur recht verstehen, wenn wir viele verschiedene Stellen studieren, in denen einfach Aussagen über die Heiligkeit Gottes gemacht werden. Wir können auf jeden Fall sagen, Heiligkeit steht in Beziehung zu moralischer Reinheit und Makellosigkeit. Heiligkeit hat etwas zu tun mit einer vollkommenen Gerechtigkeit, dass da keine Sünde, keine Unvollkommenheit, keine Bosheit, keine Schwankung im Wesen Gottes ist, sondern reine Liebe, Liebe, von der heißt es ja, sie ist eine Flamme Jahs, Hohes Lied, Vers 8, Kapitel 8, Vers 6, verzehrend, brennend, rein und vollkommen gut. Die Heiligkeit Gottes wird negativ immer wieder abgegrenzt von allem, was böse und unrein und sündig ist. Daher verstehen wir auch, was sie dem Wesen nach bedeutet. Zum Beispiel 3. Mose 10, Vers 10, ich schlage nicht alle Bibelstellen jetzt auf, aber ihr könnt es gerne tun. Da heißt es, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Ja, das sind Gegensätze. Der Begriff heilig steht durch die ganze Bibel hindurch in einem ganz scharfen Gegensatz zu den Begriffen sündig und ungerecht und befleckt. Also auch zu unserem sündigen Wesen als gefallene Menschen geschaffen. Ja? Der Mensch ist Sünder, der Mensch ist von seiner Natur aus unheilig. Er passt nicht zu Gott. Er passt nicht zu dieser reinen, brennenden Liebe, zu dieser Makellosigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Er ist eigensüchtig, gesetzlos, er ist Gott ungehorsam, er hat böse Begierden und Triebe, er ist unheil von seinem ganzen Wesen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott, Gottes Heiligkeit setzt Gott in einen unversöhnlichen, scharfen Gegensatz zu dem Menschen. Es bezeichnet letztlich auch diese Trennlinie zwischen Gott, der gut ist und vollkommen ist, und dem Geschöpf Mensch, das in den Augen und in den Maßstäben Gottes böse ist und unvollkommen und verdorben und gefallen. Das ist diese Wahrheit der Bibel, die wir nicht gerne hören. Der Mensch ist ja von Natur aus selbstgerecht. Er denkt gerne von Natur aus besser von sich, als es eigentlich recht ist. Ja? Und deswegen ist auch das so zweischneidig, wenn wir die Bibel lesen. Sie ist ein kostbares Buch voller kostbarer Wahrheiten. Aber die eigentliche erste Wahrheit, die unser Herz ergreifen muss, ist, dass wir als Menschen Sünder sind und getrennt von Gott. Und deshalb wollen viele die Bibel gar nicht so genau lesen, weil sie darin unangenehme Wahrheiten über sich selbst erfahren. Und auch Wahrheiten über Gott, die sie beunruhigen. Alle, wir haben normalerweise so die Vorstellung, ach, Gott, der ist da, wenn es ihn gibt, da oben im Himmel, und er ist eigentlich tolerant und freundlich und wird mir schon wohlgesonnen sein. Irgendwie komme ich schon mit Gott klar. Das ist so die Vorstellung, die die meisten sündigen Menschen von Gott haben. Ja. Und wenn dann ihnen gesagt wird, dass Gott heilig ist, dass er die Sünde nicht duldet, dass er Gericht übt über die Sünde, dass Sünde Folgen hat, dass es eine Stunde der Rechenschaft geben wird für jedes Geschöpf, das einmal vor dem Schöpfer stehen wird und seine Sünden werden aufgezählt werden, jede einzelne, dann wird es den Menschen ungemütlich. Ja? Dann wollen sie vielleicht gar nicht mehr so genau weiterhören. Aber das ist ganz entscheidend, dass wir wirklich da auch uns diesen Aussagen des Wortes Gottes stellen, dass Gott heilig und gerecht ist. Und deswegen, 3. Mose 11, Vers 44 lesen wir, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Also, weil Gott heilig ist, ist Gemeinschaft mit Gott nur möglich, wenn auch der Mensch heilig wird. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ja? Sonst passt das nicht zusammen. Sonst können wir nicht zu Gott kommen. Also Gott kann mit uns nur in Beziehung treten auf dem Boden seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Er kann nicht zu uns kommen auf unserem Boden der Unheiligkeit und Unreinheit. Ja? Da würde er sein Wesen als Gott verleugnen und verlieren. Das ist unmöglich. Ja? Entweder kommen wir Menschen auf seine Ebene oder es gibt keine Gemeinschaft. Wir haben keine Chance. Aber wir lesen hier, dass es einen Weg gibt, dass Menschen geheiligt werden können, für Gott passend gemacht werden können. Aber weil sie selber Sünder sind, geht es nur auf einer Grundlage. Und da sind wir schon beim Evangelium. Auf der Grundlage eines Opfers. Lesen wir mal Hiob 1, Vers 5. Da heißt es von dem gottesfürchtigen Hiob und seiner Beziehung zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern: Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich: Vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Also da musste ein unschuldiges Tier sterben, um für die Sünde, die mögliche Sünde der Kinder Hiobs, Sühnung zu tun, damit sie in der Gemeinschaft mit Gott bleiben könnten. 3. Mose 8, Vers 15, da lesen wir über die Opfer, die das mosaische Gesetz vorgeschrieben hat. Da ging es dann um die Einweihung auch der Stiftshütte. Und er schächtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon mit seinem Finger auf die Hörner des Altars ringsum und entzündigte den Altar. Und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Also der Altar war auch sündig in den Augen Gottes. Ja? Gefallene Materie von sündigen Menschen produziert, es hat nicht gepasst. Und er musste für die Gegenwart Gottes passend gemacht werden, und das geschah durch ein Opfer. Ja? Dass ein unschuldiges Tier sein Leben verlor und durch diese Sühnung der Sünde, die mit der Produktion des Altars in Verbindung stand, konnte er für den heiligen Gott brauchbar gemacht werden. 3. Mose 20, Vers 26 lesen wir: Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Also biblische Heiligung bedeutet, wir werden durch ein Opfer für Gott abgesondert, damit wir Gott gehören. Ja, das können wir uns für später merken, wir werden da nachher noch einmal drauf kommen. Und dann 3. Mose 21 von Vers 6 bis Vers 8, da lesen wir über die Priester im Alten Testament: Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen. Denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, das Brot ihres Gottes, und sie sollen heilig sein. Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann Verstoßene, denn der Priester ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er bringt das Brot deines Gottes dar. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Also weil Gott heilig ist, weil Gott Gemeinschaft mit dem Menschen will, deswegen schafft er eine Möglichkeit, dass der Mensch auch geheiligt wird, passend gemacht wird für Gott. Ja? Das ist so dieses Thema. Wir werden, wie gesagt, nachher nochmal kommen auf die Heiligung der Gläubigen, der Menschen, die Gott nahen. Aber zunächst einmal wollen wir etwas genauer betrachten, das biblische Zeugnis von der Heiligkeit Gottes. Der heilige Gott und der sündige Mensch. Das ist dieses Gegensatzpaar, das wir in der Bibel vor Augen haben. Also Gott ist heilig, und das bedeutet, er ist völlig andersartig als die sündigen Menschen. Er ist von ihnen abgesondert und getrennt. Er ist hoch über die Menschen erhaben. Er allein ist vollkommen, ohne jede Eigensucht, ohne jede Sünde. Bei uns selber, wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, dass da ganz viel Eigensucht ist, ganz viel unreine Beweggründe. Und je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, desto mehr wird uns eigentlich deutlich, wie viel Sünde und Verkehrtes wir in uns selber tragen. Instinktiv meint der sündige Mensch, Gott sei wie er. Auch etwas großzügig und locker und lässig, schwankend, tolerant gegenüber der Sünde, ab und zu selber auch ungerecht. Ja? So ein Bild von Gott haben ganz viele Menschen. Übrigens auch die Götzen der Heiden sind genauso gestaltet. Ja? Wenn man sich die griechischen Götter anschaut, ja, das ist wie so eine Projektion der sündigen Eigenschaften der Menschen in die Götterwelt. Ja? Das sind, haben also alles sehr menschliche Eigenschaften, diese Götter und Götzen. Ja? Aber der wahre Gott, der uns alle geschaffen hat, der ist ganz anders. Lesen wir mal aus dem Psalm 50 einige Verse. Ganz interessant, was Gott da zu diesem Thema zu sagen hat. Psalm 50, Vers 16 folgende. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an. Und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder. Den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Das ist das, was der Sünder oft meint. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Nämlich, dass Gott anders ist. Ja? Dass er gerecht ist. Also, wir dürfen nicht meinen, Gott sei so, wie wir es uns in unseren Fantasien und Vorstellungen weismachen, sondern wir haben nur eine Quelle, die wahre Wesenseigenschaften Gottes zu erkennen, und das ist das Wort Gottes. Ja? Die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. In der Bibel zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Ja? Er hat es Menschen wie dem Propheten Jesaja geoffenbart, deswegen durfte Jesaja den Herrn in seiner Herrlichkeit sehen, damit wir ihn erkennen können. Ja, also Gott selber ist vollkommen und rein und gerecht, und das ist, damit ist er letztlich von uns auch getrennt. Hebräer 7, Vers 26, ein ganz interessanter Vers über den Herrn Jesus, der ja selber Gott von seinem Wesen her war und ist, und von ihm heißt es da, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Ja? Also wenn der Herr Jesus so gewesen wäre wie die Sünder, dann hätte er uns gar nicht erretten können. Ja? Nur dadurch, dass er von den Sündern abgesondert und heilig war, konnte er für die Sünder ein Opfer bringen, das gültig war. Heilig bedeutet von den Sündern abgesondert. Die Heiligkeit Gottes schließt auch Abscheu gegen die Sünde und das Böse ein. Wir sind ja der Sünde gegenüber oft sehr tolerant. Ja? Auch selbst wenn wir Christen sind, kann man manchmal feststellen, dass manche Gläubige sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ach, so wird es Gott auch nicht so genau nehmen. Aber die Bibel zeigt, dass Gott die Sünde hasst und verabscheuen. Lesen wir dazu vielleicht auch mal ein paar Verse. Habakkuk 1, Vers 13, da lesen wir, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Psalm 5, Vers 5 bis 7, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner. Den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Das sind harte Worte. Ja? Da zeigt sich etwas, was Heiligkeit Gottes in der Praxis bedeutet. Oder Psalm 45, Vers 8. Da heißt es, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Hier ist die Rede von dem Herrn Jesus. Wir betonen immer gerne, mit Recht, dass der Herr Jesus voller Liebe und Erbarmen den Sündern gegenüber ist. Aber haben wir auch schon bedacht, dass er die Gesetzlosigkeit hasst? Ja? Dass er die Sünde hasst und verabscheut? Weil er heilig ist, weil er das Wesen Gottes in sich trägt? Ja? Dann sehen wir erst, was es wirklich für den Herrn bedeutet hat, für uns zu sterben, wenn wir das bedenken. Ja, vielleicht auch nochmal eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes im Verhältnis zu dem sündigen Menschen, die uns das etwas deutlich macht und praktisch näher bringt. Das finden wir in 2. Mose 19, als der heilige Gott mit dem Volk Israel einen Bund schließt. Und da offenbart er etwas von seiner Heiligkeit vor den Menschen, die einmal sein auserwähltes Volk werden soll. Wir wissen, dass Gott dem Mose diese Offenbarung auf dem Berg Sinai gegeben hat. Das Volk lagerte zu Füßen des Berges in einem Lager. Und dann sollte diese Offenbarung Gottes geschehen vor den Augen des Volkes. Und da lesen wir ab Vers 10, 2. Mose 19 folgendes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum. Und spricht zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab, danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Sehen wir hier etwas von dieser Trennung zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott? Ich denke ja. Ja. Gott ist so heilig, dass ein sündiger Mensch ihn nicht schauen kann, dass er ihm nicht einfach nahen kann. Ja? Sonst müsste er sterben. Ja? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder sündige Mensch hat in den Augen des heiligen Gottes eigentlich den Tod verdient. Das sehen wir hier so deutlich, als der heilige Gott sich offenbart vor dem Volk, da ist er auch ein unnahbarer Gott. Das war wichtig, dass die Menschen das verstehen. Und auch heute ist es wichtig, dass wir bezeugen, wir können Gott nicht so nahen, wie wir sind. Ja? Das hört man manchmal. Wir können Gott nur nahen durch eine Person, der gesagt hat: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir werden noch sehen, warum. Ja? An und für sich ist die Heiligkeit Gottes etwas, was uns von Gott trennt. Das müssen wir verstehen. Je besser wir es verstehen, desto besser verstehen wir dann auch, was für einen wunderbaren Weg Gott geschaffen hat, um diese Abgrund, diese Kluft zu überbrücken. Ja? Also hier sehen wir, dass Gott nicht einfach dulden kann, dass ein sündiger Mensch, so wie er ist, zu ihm kommt. Neuen Testament heißt es in Hebräer 12, Vers 29, in Beziehung auch zu dieser Stelle, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So ist er auch am Sinai geoffenbart worden. Und deshalb ist auch Ehrfurcht eigentlich ein Grundelement wahrer Frömmigkeit, wahrer Gottesverehrung, dass wir ehrfürchtig diesem heiligen Gott begegnen. Nicht leichtfertig. Ja, heute hat man oft so eine Vorstellung, da sagen die Leute, Gott ist dein Kumpel, du kannst mit ihm alles machen, ja, er wird schon Ja sagen dazu. Ja, das ist eine schreckliche Verdrehung der biblischen Wahrheit. Ja. Wenn wir Gott wirklich in der Bibel erkennen, wie er sich geoffenbart hat, ja, dann können wir nur sagen, da liegen Abgründe zwischen dem, was manche moderne Evangeliumsverkündiger verkündigen und dem, was die Bibel über Gott sagt. Ja. Hebräer 12, Vers 28 lesen wir genau in diesem Zusammenhang auch eine Stelle, die jetzt vielleicht nicht so populär ist. Da heißt es, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja. Wir haben als Christen Gnade, aber dennoch bleibt es, dass Gott heilig ist. Ja. Und deshalb Scheu und Ehrfurcht. Ja. Gnade lässt uns hinzutreten, aber dieses Bewusstsein der Heiligkeit Gottes bewirkt Scheu und Ehrfurcht. Im Psalm 77, Vers 14 sagt der Psalmist, O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, O Gott? Das ist auch ein Ausruf des ehrfürchtigen Staunens. Dass uns Gott doch auch wieder groß wird und wir erkennen, wie seine Heiligkeit in der Bibel geoffenbart wird. Vielleicht noch eine Begebenheit, 3. Mose 10, Vers 1, da lesen wir von den Priestern Nadab und Abihu, die in einer leichtfertigen, eigenmächtigen Weise sich Gott nahen wollen. So etwas finden wir leider heute in der modernen Christenheit auch ganz, ganz oft. Und hier sehen wir, dass das Gott nicht wohlgefällig sein konnte. 3. Mose 10, Abvers 1. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Eine ganz, ganz ernste Sache. Das waren die beiden älteren Söhne von dem hohen Priester Aaron, ja, die als Priester geweiht waren. Nadab und Abihu, was sind übrigens die beiden, die gewürdigt worden waren, mit auf den Berg zu gehen und dort Gott in seiner Herrlichkeit zu schauen. Das ist ganz interessant. Ja. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die fast kein Israelit machen durfte, nur wenige außer Mose und Aaron. Und dann freveln sie gegen Gott, übertreten leichtfertig seine Gebote und dann reagiert Gott mit Feuer. Sie sterben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Mose schwieg still. Und Aaron schwieg still, Entschuldigung, ja. Und dann lest es weiter, Mose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Uziels des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibrücken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleazar und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hat. Und dann später, Vers 8, der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn er in die Stiftshütte geht, damit er nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Rein. Ja, also hier noch einmal die Unnahbarkeit des heiligen Gottes gegenüber dem sündigen Menschen. Nur, falls manche denken, das ist ja alttestamentlich, erinnere ich ganz kurz an Ananias und Sapphira, Dort finden wir im Neuen Testament eine ganz ähnliche Begebenheit, wie da Menschen, die Gott in seiner Gegenwart des Heiligen Geistes belogen haben, tot umfielen vor den Aposteln und hinausgetragen werden mussten. Ja? Also das ist die Heiligkeit Gottes in Beziehung zu dem sündigen Menschen. Der sündige Mensch kann nicht bestehen vor einem heiligen Gott. Das müssen wir zutiefst verstehen. Dann als nächstes die herrliche Heiligkeit des unsichtbaren Gottes. Dazu möchte ich vielleicht einfach einmal lesen aus Offenbarung 1, diese Schau des Apostels Johannes von dem verherrlichten Herrn Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der selber Gott von Wesen ist. Und da sehen wir auch etwas von dieser Heiligkeit Gottes. Da heißt es: Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden. Wenn da überspringen, Vers 12, ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter, und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, soweit diese Vision, diese Offenbarung des Herrn. Und ich denke, das ist etwas Wunderbares, wenn wir sehen, wie groß und erhaben unser Herr ist und dass er dennoch Gemeinschaft mit uns Menschen hat. Ja, also dieses Spannungsfeld ist da, diese Unnahbarkeit und Heiligkeit Gottes, und dennoch haben wir Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Und diese Gemeinschaft kann nur bestehen, und das wollen wir auch wirklich dran denken, weil der Herr Jesus Christus alle unsere Unheiligkeit, unsere Unreinheit, unsere Sünde selber getragen hat. Er musste dem heiligen Gott begegnen als einem verzehrenden Feuer, dort am Kreuz auf Golgatha. Sonst wäre unsere Unheiligkeit für immer ein Hindernis geblieben, sodass wir Gott nicht nahen können. Ja? Also wir sehen, was es eigentlich dem Herrn Jesus gekostet hat und wie kostbar diese Erlösung ist, die er geschaffen hat. Dass alle unsere Sünde abgewaschen ist durch das Opfer, das er gebracht hat. Wir haben ja vorher von diesen Tieropfern gehört. Ja? Das erscheint manchem vielleicht seltsam, dass da ein Lamm oder ein Rind sterben musste und das Blut praktisch auf den Altar gestrichen werden musste oder auch die an die Priester gesprengt werden musste, damit sie passend gemacht wurden für Gott. Aber wenn wir das verstehen, diese Heiligkeit Gottes, die eigentlich das Todesurteil für den sündigen Menschen bedeutet, dann verstehen wir auch, dass der Herr Jesus dieses Todesurteil stellvertretend für uns tragen musste, damit wir passend gemacht würden, damit wir diesem heiligen Gott nahen können. Ja, wenn wir durch den Herrn Jesus zu Gott kommen, dann ist das verzehrende Feuer für uns nichts, was uns bedrohen könnte. Nichts, was uns wirklich den Tod bringen könnte, sondern im Gegenteil, wir dürfen uns freuen und dürfen anbeten über der Heiligkeit Gottes. Ja? Aber das soll uns, denke ich, wird uns erst dann richtig kostbar, wenn wir diese Heiligkeit auch in dem ganzen Gewicht und Ernst verstehen, wie die Bibel sie auch uns nennt. Ja? Also das Sühnopfer des Herrn Jesus ist es, was uns heilig macht. Dass der sündlose Sohn Gottes unsere Schuld getragen hat. Deshalb können wir voller Zuversicht zu diesem heiligen Gott gehen und sagen: Abba, lieber Vater. Ja? Und dürfen wissen, da ist nichts mehr von Zorn, nichts mehr, was wo wir sagen dürften, ja, wir können Gott nicht nahen, so wie es die Israeliten sagen mussten. Ja? Aber das alles ist nur möglich, weil der Herr Jesus unsere Sünde gesühnt und getragen hat. Ja? Und damit hat er etwas ganz Großes und Gewaltiges getan. Ich denke, das wird uns deutlich, wenn wir eben diese Heiligkeit Gottes und unsere eigene Unheiligkeit im Licht der Bibel sehen. Ja, zunächst mal einfach auch der dritte Punkt. Was bedeutet Gottes Heiligkeit für uns Menschen? Wir haben ja vorher schon erwähnt, dieses Wort, seid heilig, denn ich bin heilig. Vielleicht lesen wir dazu nochmal 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Da heißt es, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, und ich denke, das ist wichtig, dass wir als Gläubige heilig sein sollen, das heißt dem Charakter Gottes entsprechen sollen, damit wir in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott sein können. Also wir sollen auch uns trennen von der Sünde. Die Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen uns trennen von der Sünde. Wir sollen die Wesenseigenschaften Gottes zu unseren eigenen machen. Wir sollen heilig leben, das heißt für Gott leben in der Weise, wie es Gott wohlgefällt. Vielleicht lesen wir dazu noch einmal 1. Thessalonicher 4. Ab Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen soll. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Ja, also hier sehen wir ganz deutlich, wenn wir Erlöste sind, wenn wir dieses Sühnopfer des Herrn Jesus angenommen haben, dann sind wir sozusagen objektiv geheiligt. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, wir sind gerufen, heilig zu leben, in einer Weise zu leben, die Gott entspricht, die Gott ehrt. Die Kraft dazu haben wir nicht in uns selbst. Die Kraft dazu haben wir nur durch den Herrn Jesus, der in uns wohnt. Ja? Aber trotzdem bleibt diese Berufung, der Auftrag, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Wir werden das nachher noch sehen. Heiligung bedeutet in dem Sinn, dass wir Schritt für Schritt mehr und mehr von Gottes Wesen geprägt werden, dass wir unser sündiges, altes Wesen immer mehr hinter uns lassen und dass wir immer mehr in den Wegen Gottes leben und die Wesensart, die Gesinnung des Herrn Jesus ausleben. Ja, das ist ein Prozess. Ja, das sagt die Bibel hier auch. Er soll darin wachsen und zunehmen. Ja, aber diese Berufung muss uns deutlich sein. Weil Gott heilig ist, ruft er jeden Gläubigen, heilige dich für Gott. Lebe abgesondert von den Sündern. Lebe anders als die Welt. Lebe gegen den Strom. Lebe zum Wohlgefallen des Gottes, der dich herausgerettet hat aus dem Sündenschlamm und aus dem Tod. Ja? Das ist der Ruf Gottes, das ist diese Berufung nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Ja? Gott hat seinen Heiligen Geist in uns gegeben. Nicht in eigener Kraft können wir uns heiligen. Es gibt manche Christen, die haben versucht, in ihrer eigenen Kraft, mit ihrer eigenen Bemühung heilig zu leben. Und daraus kam ein elender Krampf. Ja? Das kann der Mensch nicht. Das wird dann ganz notvoll, ja, und der Mensch wird nur depressiv dabei. Aber wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann haben wir die Kraft des Heiligen Geistes, dann können wir auch für Gott heilig leben. Wir müssen nicht mehr in der Unzucht leben. Dieses Beispiel bringt uns ja hier der 1. Thessalonicher Brief, sondern wir können, haben die Kraft, auf eine gottgemäße Weise auch im Alltag zu leben. Das ist unsere Berufung. Wie kann das geschehen? Ich habe schon erwähnt, es gibt viele Christen, die haben versucht, in eigener Kraft heilig zu sein. Und das bedeutet, dass sie sich letztlich verbiegen und verstellen müssen, dass sie in ein heuchlerisches Wesen kommen. Ja, das geht nicht. Es gibt nur Krampf. Ja, wie ist es denn dann mit unserer Heiligung? Nun, es ist ja ganz interessant, wenn wir den 1. Korintherbrief anschauen. Die Korinther hatten übrigens auch ein Problem mit der Heiligung. Ja, das wissen wir, dass sie eigentlich in ziemlich vielen Schwierigkeiten da steckten. Aber gerade den Korinthern schreibt der Apostel Paulus im 1. Kapitel im Vers 30 etwas sehr Ermutigendes. Er schreibt nämlich, durch ihn, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also, der Herr Jesus Christus ist unsere Heiligung. Das ist die Botschaft der Bibel. Ja? Nicht Selbstheiligung, sondern Christus ist unsere Heiligung. Nicht, dass wir selber uns vor Gott wohlgefällig machen könnten, sondern einer macht uns vor Gott wohlgefällig und angenehm. Und das ist der Herr Jesus durch sein vollkommenes Sündopfer am Kreuz. Ja? Sein Blut wäscht unsere Sünden ab. Die Bibel sagt uns, er hat es gemacht, dass wir heilig und tadellos und vollkommen vor Gott stehen. Wir wissen ja um unsere eigene Unvollkommenheit. Ja? Jeder von uns, ich hoffe, uns ist das klar und bewusst. So nicht meinen, wir seien vor Gott vollkommen und perfekt. Aber Gott sieht uns vollkommen und heilig, weil er uns in Christus sieht, in der Gemeinschaft mit Christus. Das ist diese ganz wichtige und befreiende Sache, dass Christus uns Anteil an sich selbst gegeben hat. Wir haben Anteil an dem Herrn Jesus. Und wenn wir Gott nahen, dann behandelt uns Gott so wie Christus selbst auch. Er sieht uns als vollkommen gerecht und untadelig und heilig an, obwohl wir noch viele Unheiligkeiten und Unvollkommenheiten an uns selber haben. Ja? Weil wir durch Christus zu ihm kommen. Weil der Herr Jesus unsere Heiligung ist. Das müssen wir tief verstehen. Ja? Wir haben eine Stellung vor Gott in Christus als Heilige. Als solche, die abgewaschen sind von ihren Sünden. Wenn wir wirklich dem Herrn Jesus angehören, dann sieht Gott uns in seinem Sohn und durch seinen Sohn. Ja. Und das ist die befreiende Botschaft, das Gegenstück zu dieser ernsten Lehre von der Heiligkeit Gottes, dass es in dem Herrn Jesus eine aus Gnade geschenkte Heiligkeit des Menschen gibt. Deswegen schreibt Paulus gerade den Korinthern, die Heiligen und Geliebten Gottes. Ja? Nachher muss er sich mit ihren Unheiligkeiten beschäftigen. Aber erst einmal zeigt er, so sieht euch Gott. Ja? Als Heilige, als Geliebte. Und zwar um des Herrn Jesu. Um seines Werkes am Kreuz. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Ja? In dem Maß, wie wir uns biblisch mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen, sollte uns eigentlich das Sühnopfer des Herrn Jesus immer kostbarer werden. Ja? Denn er ist der Einzige, durch sein Opfer allein können wir diesem heiligen Gott nahen. Und sonst wäre er auch für uns ein verzehrendes Feuer. Ja? Und wir müssten erschrecken, wenn wir vor diesem Gott offenbar werden. Ja? Dass er uns vertraut ist, dass er uns liebt, dass er uns Güte zuwendet, dass er mit uns durch dieses Leben geht als Vater, das haben wir nur dem Herrn Jesus zu verdanken, der alle unsere Sünde getragen hat und der die Heiligkeit und den Zorn Gottes in voller Wucht erfahren musste am Kreuz. Deswegen musste er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss uns bewusst sein, das muss uns groß vor Augen stehen. Und dann ist diese ganze Sache für uns ein Grund der Dankbarkeit und der Freude. Ja, also in Christus hat uns Gott alles geschenkt. Er hat uns von unserem alten Sündenleben reingewaschen. Das ist auch interessant. Wieder den Korinthern schreibt Paulus, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder Weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist die eine Seite. Ja? Jemand, der in Sünde lebt, der mit der Sünde nicht gebrochen hat und der ein Lippenbekenntnis zu Christus ablegt, der ist dadurch in keinster Weise gerettet. Ja? Sondern die Rettung ist gebunden an Bekehrung, an Umkehr, daran, dass jemand wirklich in Christus neu geworden ist und auch mit seinem Sündenleben grundsätzlich gebrochen hat. Und das waren sie. Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen. Also die Korinther waren nicht alles edle, wohlanständige Bürger, ja, sondern da wurden welche wirklich aus der Gosse und aus den Hafenvierteln gerettet, die in allen möglichen tiefen Sünden verstrickt waren. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wie wunderbar ist es. Meine Sündenvergangenheit, das Laster, der Schmutz, das ist alles hinter mir. In dem Moment, wo ich den Herrn Jesus angenommen habe, bin ich reingewaschen, vollkommen geheiligt vor Gott. Ja? Und das ist auch das Problem, das viele Christen haben, dass sie das nicht verstehen. Ihre Stellung vor Gott in Christus ist das Entscheidende. Wenn es auf meine eigene Heiligkeit ankäme, da könnte ich mich noch so sehr bemühen. Ja? Bei Gott zählt nur 100%, ihr Lieben. Da zählt auch nicht 99,9%. Ja? Wir haben ja da immer so Toleranzen. Ja? Es gibt auch im Betrieb Toleranzen. Ja? So entweder 1000stel Millimeter oder 100stel Millimeter oder 1 Millimeter. Aber bei Gott gibt es 0% Toleranz. Entweder 100% heilig oder gar nicht heilig. Ja? Und deswegen alle unsere eigenen Bemühungen um Selbstheiligung würden uns nichts bringen. Ja? Sondern wir müssen wissen, unser Vertrauen können wir ganz allein auf den Herrn Jesus und auf sein vollkommenes Werk auf Golgatha stellen. Dort sind wir ganz geheiligt, ganz abgewaschen, ganz gerechtfertigt worden. Ja? Aus Gnade, das ist ein Geschenk, das haben wir uns nicht erarbeitet. Ja? Da ist nicht der, der sich bemüht, heilig zu leben, heiliger als der, der sich nicht so sehr darum bemüht, sondern in Christus sind wir alle 100% heilig, weil Christus 100% heilig ist. Ja? Aus Gnade. Das ist die eine Seite und das ist auch das Fundament der biblischen Heiligung. Ja? Nicht wir sind das Fundament mit unserem Bemühen, sondern Christus ist das Fundament mit seinem vollkommenen Erlösungswerk auf Golgatha. Muss uns ganz klar sein. Durch Christus sind wir passend gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da sehen, und ich möchte es nochmal vielleicht zeigen, auch Kolosser 1, Vers 21 und 22. Ich denke, das ist heute Morgen schon gelesen worden. Wir wollen uns das noch einmal vor Augen führen, was der Herr für uns getan hat. Da heißt es ja, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ja? Heilig, tadellos, unverklagbar. Dann sehen wir uns selber mit unseren Fehlern und Verkehrtheiten und Versagen. Da denken wir, ich bin doch nicht unverklagbar. Ich bin doch nicht tadellos. Nicht in euch selbst, aber durch den Herrn Jesus. Wenn wir mit ihm leben, an ihn glauben, dann sind wir das. Ja, sind wir das vor Gott. Das heißt nicht, dass Gott sich nicht mit unseren Sünden beschäftigen müsste. Da kommen wir noch drauf. Ja? Aber in unserer Stellung vor Gott sind wir untadelig. Dasselbe noch einmal in diesem wunderbaren Abschnitt in Epheser 5. Wo Christus als der Bräutigam in seiner Liebe zu der Brautgemeinde gezeigt wird. Vers 25, Epheser 5. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgend noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wie dürfen wir dem Herrn dafür danken, dass er das durch sein Opfer getan hat? Ja? Wir stehen in den Augen Gottes heilig und tadellos da. Ja? Durch den Herrn Jesus, durch sein Werk. Und deshalb können wir mit diesem heiligen Gott engste Gemeinschaft haben. Und der Herr Jesus ist der Grund dafür, sein vollkommenes Werk. Noch vielleicht ein Bibelwort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, diese bekannten Stellen. Da heißt es ja auch, aufgrund dieses Willens, nämlich des Willens Gottes, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und dann Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt wird. Ja. Also hier noch einmal, der Herr Jesus, sein hohe priesterliches Werk, stellt uns tadellos vor Gott dar. In ihm sind wir auch schon vollendet, ans Ziel gebracht, obwohl wir noch unterwegs sind zu diesem Ziel. Ja. Also, deswegen, wir dürfen Gott wirklich von ganzem Herzen danken, dass Christus unsere Heiligung ist. Darin dürfen wir ruhen. Da dürfen wir wissen, wir sind völlig passend gemacht worden. Das ganz junge Gotteskind, das vielleicht noch viele Eierschalen und viel Schmutz an sich hat in seinem Leben, und auch der gereifte ältere Gläubige, der vielleicht viele Jahre schon in der Heiligung versucht zu leben, ja. Sie sind alle 100% heilig in Christus und alle gleich heilig in Christus. Ja. Und das aus Gnade. Und das ist das Fundament. Und trotzdem gibt es noch die andere Seite, die will ich auch nicht verschweigen. Das steht auch im Hebräerbrief, im 12. Kapitel. Und das sollte die Antwort darauf sein, auf diese geschenkte Heiligkeit, die wir durch Gott haben. Da heißt es nämlich in Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also hier geht es nicht mehr um unsere Stellung, sondern um unser praktisches Leben. Hier geht es nicht darum, dass wir uns durch eine künstliche, krampfhafte Heiligung die Rettung verdienen. Ja? Das wäre Gesetzlichkeit. Ja? Das ist nicht das Evangelium. Aber es geht darum, dass wir als solche, die durch das Blut Jesu Christi, durch das Opfer des Sohnes Gottes errettet wurden aus dem Gericht, dass wir berufen sind, dass Gott will von uns, dass Gott erwartet von uns, dass wir die Sünde immer mehr ablegen in unserem Leben, dass wir Christus immer ähnlicher werden, dass wir das Böse meiden und dass wir die Gebote Gottes nach Kräften erfüllen. Ich will das mal so umschreiben. Ja? Das ist also die praktische Heiligung. Ja? Das ist die Heiligung im Wandel. Und die spielt auch eine wichtige Rolle. Wie gesagt, nicht, dass wir dadurch vor Gott angenehmer oder vollkommener werden. Das hat der Herr für uns getan. Aber Gott will, dass wir unser Leben nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Christus, dass wir zur Ehre Gottes ein Zeugnis in dieser Welt sind. Und ihr Lieben, ein Christ, der unheilig lebt, der leichtfertig ist, der noch sündigt, der mit der Welt mitgeht in vielen Dingen, der ist kein richtiges Zeugnis für den Herrn. Auch ganz interessant, wie die sündigen Menschen, die in der Finsternis und im Schlamm leben, so ein feines Gespür manchmal haben, was ein wirklicher Christ tun sollte und was nicht. Ja? Oder kann man manchmal beschämt sein, ja? Wenn sie sagen, du bist ein Christ und du tust so etwas. Ja, das hätte ich aber nicht von dir erwartet. Ja? Die Menschen wissen eigentlich, sie haben ein gewisses Gespür dafür, wie jemand leben sollte, der ganz anders ist. Ja? Und das ist auch das Bestreben Gottes, dass wir doch, wenn wir gesunde Gläubige sind, dann haben wir ein Verlangen danach, heiliger zu werden. Oder? Könnt ihr euch mal prüfen. Ja? Haben wir ein Verlangen danach, immer weniger zu sündigen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden? In unserem Leben, dass unser Leben eine Predigt von dem Herrn Jesus wird, ein Brief Christi, sagt Paulus, ja? Oder ist es uns egal? Sagen wir, oh, ja, so das Allernötigste halte ich gerade noch ein, damit ich da nicht ins Gericht komme, aber ansonsten lebe ich schon eigentlich so, wie mir es gefällt. Ne? Und nur nicht zu sehr sich unterscheiden von den ungläubigen Kumpels und Arbeitskollegen und Klassenkameraden. Das ist die Frage. Was ist der Wille Gottes? Unsere Heiligung. Was ist der Wille Gottes, dass wir der Heiligung nachjagen? Vielleicht noch einmal 1. Petrus 1 in Erinnerung gerufen. Da geht ja auch die Gnade voraus. Das heißt ja, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Vers 14 folgende. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Durch die Heiligung verdienen wir uns nicht die Kindschaft. Die hat uns Christus geschenkt. Aber wenn wir Kinder sind, dann sollen wir dem Wesen unseres Gottes und unseres Erlösers entsprechen. Heiligung bedeutet Christusähnlichkeit. Manche verstehen unter Heiligung erstmal lauter äußerliche Sachen. Das ist auch nicht ganz richtig. Das ist interessant. Ich lese immer sehr gern nicht da Kolosser 3 ab Vers 12. Da finden wir etwas von der charakterlichen Heiligung eines Christen. Und die ist, denke ich, ganz entscheidend. Die zeigt sich dann im ganz praktischen Alltagsleben. Kolosser 3 ab Vers 12. So zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte. Das ist die Stellung. Haben wir geschenkt bekommen. Und jetzt kommt unser Wandel. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Also das ist so ein bisschen das innerliche Heiligungsleben eines Christen. Ja? Dass er sanftmütig ist, dass er barmherzig ist, dass er vergibt. Es gibt manchmal Unversöhnlichkeit, Streit zwischen Gläubigen. Das sollte nicht so sein. Wir sollten aufeinander zugehen, einander die Sünden bekennen, einander vergeben, einander lieben. Ein christusähnlicher Charakter, das heißt Heiligung zu allernächst. Aber natürlich kommt dann auch das andere mit ins Spiel, dass wir auch in unserem Leben, in unserem äußerlichen Wandel heilig leben sollen. Zum Beispiel, dass wir in der Arbeit nicht lügen, das sollte eigentlich klar sein. Ja. Wenn die anderen Notlügen, sogenannte, verbreiten und sagen, oh, der Chef ist gerade nicht da oder das habe ich gemacht und in Wirklichkeit habe ich es gar nicht gemacht. Ja? Solche Dinge sollten zum Beispiel einem Christen unmöglich sein, weil wir ja vor dem Angesicht Gottes stehen, der uns kennt. Ja? Wir sollten nie jemand anders übervorteilen, wie es im Geschäft auch andauernd geschieht. Ja? Dass man sagt, oh, da kann ich einen extra Gewinn machen, da mache ich den Preis ein bisschen höher, dann wird das auch noch gekauft. Solche Sachen, das sollte für einen Christen nicht möglich sein. Natürlich gibt es auch Dinge zum Beispiel, wo wir, wenn wir heilig leben wollen, uns den Einflüssen und den Sünden dieser Welt entziehen müssen. Das sind dann manchmal solche Dinge, dass man zum Beispiel als Christ nicht in die Disco gehen kann. Dass man nicht mehr dieselben unanständigen Tänze tanzen kann wie die anderen. Dass man nicht diese Rock- und Popmusik hören kann, die ein einziger Anreiz zur Rebellion und zur Befriedigung der eigenen Begierden ist. Das sollte eigentlich klar sein. Ja? Dass wir aufpassen müssen, was wir in unseren Geist, in unser Herz aufnehmen als Gläubigen. Ja? Wenn wir allen möglichen Schmutz und Schund uns irgendwo in einem Video reingezogen haben, dann wollen wir die Bibel lesen und beten. Habt ihr das schon mal versucht? Geht es dann gut? Ja? Da merkt man doch, das passt gar nicht zusammen. Ja, das eine zieht mich mehr wieder in mein altes Sündenleben hinein. Das andere zieht mich zu Christus hin. Ja? Also dann geht es gar nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht darum, wenn ich in der Liebe zu dem Herrn Jesus lebe, der mich erkauft hat mit seinem Blut, dann werde ich Dinge aus meinem Leben wegtun, wo ich genau empfinde, sie passen nicht zu meiner Berufung, sie ziehen mich weiter von dem Herrn weg, anstatt mich näher zu dem Herrn hinzuziehen und mit ihm zu verbinden. Ja? Also biblische Heiligung hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das wird einem oft dann vorgeworfen, oh, du bist aber gesetzlich und eng. Nein, sondern wenn wir den Herrn lieben, ja, dann werden wir das tun, was ihm Freude macht und das lassen, was ihn betrübt. Übrigens, wenn irgendein Mensch so wirklich verliebt ist und einen anderen Menschen liebt, ja, seinen künftigen Ehepartner, dann wird er für den auch manches lassen und anderes tun, oder? Das ist ganz interessant, das funktioniert dann schon in der Ehe, dass man da aufeinander eingeht, wenn die Liebe das Motiv ist. Ja? Aber im Glaubensleben müsste es noch viel mehr so sein. Freiwillig, bewusst, nicht gezwungen. Ja? Die Bibel gibt uns auch keinen Katalog, das darfst du alles nicht machen, sonst bist du unheilig und das alles musst du machen, sondern die Bibel zeigt uns Wesenszüge. Ja? Die Bibel zeigt uns innere Grundsätze und wenn wir denen ganz einfältig folgen, oh, dann merken wir im Alltag ganz genau, was wir tun und lassen sollen. Nur wollen wir es manchmal nicht so gerne hören. Ja? Das Ziel Gottes ist es, dass wir zubereitet werden in diesem Leben für die himmlische Herrlichkeit. Dass wir hier schon Christus ähnlicher werden. Deswegen ruft uns Gott zur Heiligung. Ja? Und deswegen züchtigt uns Gott auch manchmal, wenn wir unheilig und sündig leben. Ja? Dann kriegen wir plötzlich Schwierigkeiten. Dann kommen plötzlich ganz schmerzhafte Dinge in unser Leben, die wir uns nicht gewünscht haben. Ja? Aber es ist die gütige Hand Gottes. Hebräer 12 sagt, er züchtigt uns, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ja? Und auf der anderen Seite wissen wir, wir haben ein herrliches Ziel. Wir sind unterwegs zur himmlischen Herrlichkeit. Und dort werden wir dem heiligen Gott in vollkommener Heiligkeit einmal begegnen. Und das sollte doch unser Ziel sein, darauf hinzuleben und dem immer mehr zu entsprechen. Ich lese vielleicht dazu nochmal Philipper 3, Vers 20 und 21. Diese wunderbare Stelle, wo unsere Zukunft uns vor Augen geführt wird. Das gilt ja schon jetzt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wisst ihr, die Erwartung des Herrn Jesus Christus, dass er jederzeit wiederkommen kann, heute noch wäre, das ist eigentlich ein ganz biblischer, gesunder Ansporn für Heiligung. Ja? Dass wir diese unguten und unreinen und unfruchtbaren Dinge wegtun, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja? Wenn wir uns überlegen, unsere Zeit auf der Erde wäre vielleicht nur noch 2-3 Tage. Oh, da würden wir, glaube ich, andere Prioritäten setzen. Ja? Da würden wir manche Dinge lassen, die wir jetzt tun, und andere Dinge tun, die wir jetzt lassen. Ja? Aber so kann ein Christ leben. Unser Herr kann jederzeit kommen. Ja? Dann kaufe ich die Zeit aus und fülle sie mit wesentlichen Dingen. Und woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist ein biblisches Motiv. Ja. Und in diesem Sinn dürfen wir einfach uns dem Herrn anbefehlen, dürfen für ihn leben, dürfen lernen, auch der Heiligung nachzujagen, aber dürfen letztlich auch immer tiefer verstehen, dass Christus selbst unsere Heiligung ist. Zum Abschluss zwei Verse, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dieser Segenswunsch des Apostels Paulus. Er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und im Hebräer 13 ist eine andere schöne Verheißungsstelle, wo es heißt, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit möchte ich schließen und noch kurz beten.